Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. Selten hat sich ein Machthaber so verschätzt. Hätte Putin vor anderthalb Jahren gewusst, dass sich seine Truppen in einen Stellungskrieg eingraben müssen, hätte Russlands Machthaber dieses Abenteuer vermutlich nicht begonnen. Putin hat Hunderttausende tote und kriegsversehrte Menschen zu verantworten. Längst wird er per Haftbefehl des Anklägers beim Internationalen Strafgerichtshof gesucht. Dieser Gerichtshof ist zuständig für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das Verbrechen der Aggression, das heißt die Verletzung des internationalen Gewaltverbots und Völkermord. In Russland wird die Währung wertloser, die Wirtschaft spürt Sanktionen, Personal fehlt, weil Männer an die Front mussten, das Land verlassen haben oder weil sie tot oder schwer verletzt sind. Zuletzt gab es Berichte, dass Russen vermehrt desertieren. Viele wollen ihr Leben für Putins Angriffskrieg nicht länger aufs Spiel setzen. Auf der anderen Seite tritt die ukrainische Offensive auf der Stelle, aber die NATO ist größer und geeinter als vor dem Krieg. Finnland ist mit seiner hochprofessionellen Armee dem Verteidigungsbündnis beigetreten. Und wenn Erdogan seine Zusage beim NATO-Gipfel in Vilnius im Juli einhält, wird Schweden im Herbst folgen. Bislang halten sich die westlichen Staaten, allen voran die USA und Deutschland, auch an ihre Unterstützungszusagen. Die USA haben obendrein grünes Licht für die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine gegeben. Seit dem Wochenende steht fest, Dänemark und die Niederlande werden der Ukraine zusammen mehr als 50 Flugzeuge liefern. Damit bekommt das Land erstmals moderne Maschinen westlicher Bauart für den Befreiungskampf. Entscheidungen der Bundesregierung dauern, wie gerade bei der Diskussion über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern zu beobachten ist. Die FDP-Verteidigung Expertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sie ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, bekräftigte heute früh im Deutschlandfunk ihre Forderung nach einer zügigen Entscheidung der rot-grün-gelben Bundesregierung zur Lieferung eben dieser Taurus-Marschflugkörper. Ukraine, wie kann Russlands Angriffskrieg beendet werden, fragen wir im Deutschlandfunk bis 11.30 Uhr. Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 44 64 44 64 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder eine Textnachricht schicken. Die Nummer 01 73 56 90 322 und unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich zu Wort gemeldet.
Guten Morgen, Marianne Glockner, Berlin. Ja, der Angriffskrieg wird nicht beendet werden, er wird zu einem Stellungskrieg werden. Und das auch vor allen Dingen durch die zögerliche Haltung von Herrn Scholz. Die Ukraine braucht jegliches militärisches Material, da sie zahlenmäßig Russland ja unterlegen ist. Und es ist traurig, dass, wie ein amerikanischer General gesagt hat, Europa sich wohl nicht entschlossen hat, definitiv die Ukraine mit allem zu unterstützen, was zur Verfügung steht.
Morgen, Uli Herzer aus Berlin-Tempelhof. Ich denke, dauerhaft muss es auf Friedensverhandlungen hinauslaufen, denn immer mehr und mehr Waffen können auf Dauer nicht die Lösung sein und werden die Gewaltspirale immer weiter nach vorne treiben.
Bauersfeld, Hannover. Es ist überlebenswichtig, ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg, eine Anti-Putin-Koalition weltweit zu stärken und weiter solidarisch an der Seite der angegriffenen Ukraine zu stehen, auch wenn die Zustimmung zu Waffenlieferungen in Deutschland schwindet. Wer Schwäche zeigt, verliert zum Schluss auch die eigene Freiheit.
Ich stelle mir für einen stabilen Frieden eine souveräne Ukraine in ihren alten Grenzen vor 2014 vor. Annexion und Krieg dürfen sich meiner Meinung nach für die Aufrechterhaltung einer sicheren Weltordnung nicht lohnen.
Thomas Schiemann aus Essen. Ich glaube, dass die Ukraine in die Lage versetzt werden muss, zumindest einen größeren Teil des besetzten Gebietes zurückzuerobern. Und dann wird es zu einer Grenze kommen wie zwischen Nord- und Südkorea. Wahrscheinlich nicht zu einem Frieden, sondern einfach zu einer so hoch gesicherten Grenze, dass Russland die Lust vergeht, ein zweites Mal die Ukraine zu überfallen.
Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine kann nur durch ein Eingreifen der NATO in das Kriegsgeschehen beendet werden. Das ist krass, aber die einzige Lösung.
Und ergänzen möchte ich, diese Wortmeldung durch Mails. Margarit Bonin schreibt uns einfache Antwort. Nochmal zur Erinnerung die Frage, wie kann der Krieg beendet werden? Sie schreibt einfache Antwort mit Deeskalation. Kennedy und Chruschtschow haben so 1962 die Kuba-Krise gelöst. Gemeinsam können sie nicht Vorbild sein? Katja Kochalski schreibt, ein schnelles Ende des Krieges sehe ich nicht. Ich sehe es eher als erstrebenswert an, diesen Stellvertreterkonflikt so schnell wie möglich so weit zu treiben, dass eine Pattsituation entsteht, die zum einen das unnötige Sterben und Leiden von Menschen beendet und zum anderen angesichts der komplexen internationalen Interessenlagen Handlungsspielraum für sehr langfristig angelegte politische Lösungen ermöglicht. Wolfgang Daub hat uns geschrieben, die Ukraine braucht schnell wirksame Distanzwaffen, um einerseits den Nachschub der Russen zu schwächen und andererseits die Dominanz der russischen Marine im Schwarzen Meer zu zerstören. Also nicht nur der Marschflugkörper Taurus ist dringend nötig, sondern auch U-Boote. Ute Siegmund, alle zaudernde Besonnenheit, alles zögerliche Abwägen, wofür unser Kanzler jeweils Monate braucht, reichen gerade dafür, immer zu spät und nur so viel an die Ukraine zu liefern, sich zu verteidigen, aber einen substanziellen Erfolg oder Sieg zu verhindern. Dies gab den Russen eine lange Vorbereitungszeit für die zu erwartende Offensive zum verheerenden Nachteil der Ukraine. Nur mit schnellerer und umfangreicherer Waffenlieferung wird die Ukraine zu einem Sieg befähigt. Schließlich Robert Lüttke. Solange Putin an der Macht ist, wird es keinen Verhandlungsfrieden geben, den beiden Seiten tragen könnten. So, was kommt nach Putin? Keiner weiß es. Insofern muss die Ukraine noch zu Putins Zeiten so ertüchtigt werden, den Krieg aus ihrem Territorium heraus zu drängen. Soweit die Wortmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße unsere Gäste. Jürgen Hart, CDU, der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, ehemaliger Offizier der Marine, Wahlkreis Solingen-Remstadt-Wuppertal in Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, Herr Hart.
Guten Morgen, Heiner.
André Hunko, Die Linke, europapolitischer Sprecher der Fraktion, seit vielen Jahren in der Friedensbewegung aktiv, Wahlkreis Aachen, ebenfalls in Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, Herr Hunko.
Ja, schönen guten Morgen aus Aachen.
Sabine Adler ist unsere Osteuropa-Expertin. Sie war unsere Russland-Korrespondentin, hat aus Warschau berichtet und sie war 2013 und 2014 für uns hautnah während der später sogenannten Euromaidan, also der Revolution der Würde, in Kiew dabei, als das damalige Regime auf Demonstrantinnen und Demonstranten schießen ließ. Guten Morgen, Frau Adler.
Guten Morgen.
Frau Adler, am kommenden Donnerstag blicken wir auf anderthalb Jahre völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zurück, am 24. August. Dann beginnen wir mal mit der anderen Seite. Wie hat dieser Krieg Russland verändert?
Es hat Russland insofern verändert, dass wir heute wissen, international man Bescheid weiß, dass Russland ein Land ist, das seine Nachbarn tötet, dass sich sein Nachbarland Ukraine insgesamt einverleiben möchte, die es vorher zerstört, dass es sich um ein offensichtlich aggressives Regime handelt, vor dem sich auch andere Nachbarn fürchten. Sie haben es erwähnt, Schweden, Finnland haben den Weg in die NATO jetzt gesucht, beziehungsweise sind ihn gegangen. Russland ist auf dem Weg zur Diktatur ein sehr großes Stück vorangegangen. Es hat eine Regierung bekommen, vor der sich die Bürger fürchten. Niemand darf sich noch frei äußern, wenn er irgendwie Widerspruch zur offiziellen Linie anmelden möchte. Die besten Köpfe haben das Land verlassen oder sitzen hinter Gittern, was die Regierung in Kauf nimmt, um unbequeme Kritiker loszuwerden. Das ist ein Land, das auch von großer interner Gewalt geprägt ist und bei dem wir gesehen haben, dass dieses Regime Putin überhaupt nicht ein geschlossener Korpus ist, sondern ein System ist, bei dem die Machtkämpfe, die internen Machtkämpfe jetzt offen ausbrechen, was die Neuordnung der bewaffneten Strukturen immer wieder notwendig macht, nach dem Prinzip Teile und Herrsche gruppiert Putin ständig andere Führungspersonen ein Stückchen weiter nach vorne oder schiebt sie nach hinten. Und er selbst als Person, Sie haben es angedeutet, ist schwer beschädigt. Sein Image ist schwer beschädigt. Das BRICS-Treffen morgen in Südafrika wird ohne ihn stattfinden müssen, denn sein Radius ist stark eingeschränkt. Er kann nicht mehr international reisen. Er kann nicht Länder besuchen, die die Tagesordnung, zum Beispiel die russische, erforderlich machen würden. Aber er muss jetzt schauen, dass er zum Beispiel diese Ziele danach auswählt, nach Ländern, die das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofes mit unterschrieben haben oder nicht. Denn solche Länder, die unterschrieben haben, müssen ihn dann festnehmen.
Herr Hunko, Sie sind zum Teil ukrainischer Abstammung. Was hat Putin im Land Ihrer Vorfahren angerichtet?
Naja, also mein Großvater kommt tatsächlich aus der Ukraine. Es ist so, dass natürlich dieser Angriff am 24. Februar völkerrechtswidrig war und dass der zu verurteilen ist. Die Frage, die sich allerdings stellt, auch aus ukrainischer Sicht, meine ich, aus Sicht vieler Menschen, ist jetzt, wie kann weiteres massives Leid verhindert werden? Und ich glaube nicht, dass dieser Krieg militärisch zu gewinnen ist. Und es wird am Ende auf dem Rücken der Menschen in der Ukraine ausgetragen werden. Jetzt die Gegenoffensive hat schätzungsweise 20.000 jungen Menschen das Leben gekostet, ohne dass es substanzielle Gebietsgewinne gibt. Deswegen sage ich mittlerweile, Solidarität mit der Ukraine bedeutet auch Initiativen für Diplomatie.
Kommen wir gleich noch ausführlich darauf zu sprechen. Das ist ja die Fragestellung unserer Sendung. Herr Hart, vielleicht blicken wir zunächst einmal doch noch auf die Folgen des Krieges für den Westen. Wie hat der Krieg die westliche Wertegemeinschaft verändert?
Es war, glaube ich, eine große Erwartung von Putin, dass er durch einen Blitzschlag gegen die Ukraine, er hatte ja offensichtlich die Absicht, innerhalb weniger Tage Kiew einzunehmen, die Regierung zu stürzen und das Land zu einem Marionettenstaat Russlands zu verwandeln, dass Putin damit gerechnet hat, dass der Westen an dieser Frage auch uneins ist, wie man damit umzugehen hat, dass weder NATO noch Europäische Union zu gemeinsamen Handeln finden, insbesondere eben nicht in der Wirtschaftsaktionspolitik. Und das hat sich absolut nicht bewahrheitet. Wenn wir in der Europäischen Union in Sorge waren, dass möglicherweise Einzelne ausscheren könnten aus einem notwendigen Sanktionsregime gegen Russland oder wenn wir in der NATO befürchtet hätten, dass Einzelne ausscheren, das Gegenteil ist der Fall gewesen. Und Prigozhin, der aufständische Wagner-Söldnerführer, hat es ja in einem Interview vor einigen Wochen gesagt, im Grunde sind alle die Dinge eingetreten, die Putin genau verhindern wollte, nämlich die Stärkung der NATO, die Stärkung der Europäischen Union, die Erweiterung der NATO. Es ist eine Russland-NATO-Grenze in Finnland hinzugekommen, die es vorher nicht gab, weil Finnland eben nicht Mitglied der NATO war. Also Putin hat mit dem, was er unternommen hat, das Gegenteil von dem erreicht, was er erreichen wollte. Und wir müssen nun dafür sorgen, dass diese Militäroperation für ihn zu einem Fehlschlag wirkt. Und dann schließe ich an das, was Frau Adler sagt, dann müsste natürlich irgendwann entweder durch Putin selbst oder in Moskau die Weichen auf eine andere Lösung als militärische gestellt werden. Bis dahin muss die Ukraine diesem Angriff widerstehen und eigenes Territorium zurückerobern, auch mit unserer Hilfe. Und das läuft im Augenblick besser, als wir das noch vor anderthalb Jahren erwartet haben.
Ich möchte anknüpfen an das, was Herr Hunko gesagt hat. Wir beobachten ja im Augenblick einen sehr verlustreichen Stellungskrieg. Jetzt mal die Entscheidung vom Wochenende noch mal herausgezogen. Könnte die Lieferung der F-16-Kampfflugzeuge einen Wendepunkt bedeuten?
Ich halte es für richtig, dass F-16-Kampfflugzeuge zur Verfügung gestellt werden von Amerika, Dänemark und den Niederlanden. Wir Deutschen haben diese Flugzeuge nicht, deswegen sind wir an dem Punkt nicht gefragt. Allerdings vielleicht, was die Ausbildungsunterstützung angeht. Ich hoffe doch, dass diese Flugzeuge in diesem Krieg nicht zum Einsatz kommen, weil ich darauf setze, dass der Krieg doch beendet wird, bevor diese Flugzeuge einsatzbereit sind. Aber es wird ja dann eine Zeit danach geben, für den Fall, dass es der Ukraine gelingt, die Russen aus dem eigenen Land wieder zurückzudrängen, braucht ja die Ukraine eine starke Verteidigungsfähigkeit, sodass Putin auch nach einer Phase der Erholung und der Wiederaufrüstung nicht neuerlich auf die Idee kommt, die Ukraine anzugreifen. Und dann ist es gut, wenn die Ukraine zum Beispiel über moderne westliche Kampfflugzeuge verfügt, wenn sie auch über deutsche Taurus-Marschflugkörper verfügt, weil sie sich damit den Preis eines möglichen neuen Angriffs Russlands dann in wenigen Monaten oder Jahren entsprechend so hoch treibt, dass in Moskau keiner auf diese Idee kommt. Deswegen sind solche Lieferungen, auch wenn sie vielleicht sich nicht direkt auf die Kampfhandlungen in diesem Herbst auswirken werden, doch extrem wichtig und wir hätten schon viel mehr auch in diese Richtung in den letzten Monaten tun sollen, insbesondere auch von Deutschland.
Herr Hunko, vor dem Hintergrund, was Herr Hart gerade gesagt hat, wie wichtig sind diese Taurus-Marschflugkörper? Das heißt, könnten sie dazu beitragen, das Ende schneller herbeizuführen, was wir alle herbeisehnen?
Also ich sehe das nicht, dass dieser Krieg militärisch gewonnen werden kann von keiner Seite. Jetzt die mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern würde einfach eine weitere Eskalation bedeuten, aus meiner Sicht. Es würde sozusagen den Krieg jetzt noch intensiver machen an der Frontlinie, noch mehr Menschen das Leben kosten. Die Eskalationsdynamik liegt nach wie vor meines Erachtens auf russischer Seite. Sie sind in der Lage, auch weiter zu eskalieren. Und deswegen finde ich so dringend notwendig, dass man auch Initiativen startet, erstmal für einen Waffenstillstand, für ein Schweigen der Waffen und dann auch für Friedensverhandlungen. Die fehlen im Augenblick aus meiner Sicht vollständig.
Sabine Adler, sehen Sie irgendeine Chance dafür?
Also ich finde das interessant, was Herr Hunko gerade gesagt hat und stimme ihm zu. Die weitere Eskalationsdynamik liegt auf russischer Seite. Das hat Herr Hunko gesagt und das ist genau so. Es ist ja nicht beabsichtigt, mit F-16 oder mit Taurus-Marschflugkörpern tatsächlich den Krieg weiter zu befeuern, sondern es ist beabsichtigt, Nachschubwege zu kappen, um eben dieses Kriegsmaterial, das russische, nicht zum Einsatz zu bringen gegen die Ukraine. Insofern ist dieses Zeichen ein unglaublich wichtiges und es ist, ich stimme auch Herrn Hart zu, es wäre natürlich viel, viel besser, diese Technik müsste nicht eingesetzt werden, aber sie zu haben und damit möglicherweise diese Eskalation endlich einzudämmen, das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung gewesen und es ist eröffnet auch neue Möglichkeiten für die Ukraine zu handeln. Und wenn wir schauen darauf, dass die Opfer auf ukrainischer Seite wirklich sehr, sehr hoch sind, dann ist das auch im Hinblick auf die ukrainische Bevölkerung ein ganz wichtiges Zeichen, nämlich zu sagen, wir sehen diesem Sterben nicht länger zu. Wir wollen verhindern, dass diese unschuldig angegriffenen Menschen weiter schutzlos ausgeliefert sind. Denn wir haben auch zum Beispiel von dem ehemaligen US-General Hodge gehört, dass seine Truppen, dass westliche Truppen niemals in solche Kämpfe ohne Luftunterstützung geschickt worden wären. Und von den Ukrainern wird das erwartet. Wir muten ihnen das notgedrungen im Moment zu. Also das kann keine richtige Entscheidung sein, gegen Taurus jetzt zu votieren.
Herr Hart, es gibt Kritik an diesen Lieferungen auch in Ihrer Partei. Michael Kretschmer, CDU, Ministerpräsident von Sachsen, er lehnt die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper ab. Und er stellt die Frage, die ich jetzt Ihnen stelle, wollen wir wirklich in Kauf nehmen, dass deutsche Raketen in Russland einschlagen könnten? Wollen wir das?
Also zunächst einmal möchte ich festhalten, dass die Ukraine ja keinen Krieg gegen russisches Territorium führt. Und es gibt ja niemanden in der politischen Führung der Ukraine nicht, aber auch nicht im Westen, der in irgendeiner Weise einen Quadratzentimeter russisches Territorium, so wie es in seinen Grenzen zum Beispiel durch die Charta von Paris 1990 damals noch mit der Sowjetunion vereinbart wurde und dann eben auch in den darauf anschließenden von Russland unterzeichneten Verträgen, etwa mit der Ukraine. Kein Mensch stellt Russland, die Existenz Russlands, das Territorium Russlands in Frage. Das ist ja auch etwas anderes als zu vielen anderen Kriegen. Es handelt sich hier um einen reinen Verteidigungskrieg der Ukraine und auch die ukrainische Führung hat bisher alle Waffen, die wir ihnen zur Verfügung gestellt haben, so eingesetzt, dass es Verteidigungsanstrengungen waren, die damit unternommen wurden und keine Angriffe mit dem Ziel, irgendwie russisches Territorium zu treffen oder gar zu erobern. Es wäre völkerrechtlich im Übrigen legitim, auch hinter der russischen Grenze seitens der Ukraine Ziele anzugreifen, sofern sie eben militärische Gebiete sind, Regionen sind, in denen militärische Rückzugsräume für die russischen Truppen da sind oder Munitionsbevorratung oder Logistik. Die Ukraine macht das, wenn überhaupt, dann nur in sehr begrenztem Umfang, weil genau diese Devise gilt. Und das ist eine Zusage, die ich von der Ukraine auch so erwarte und vernommen habe, genau wie das bei den Panzerhaubitzen ist, die ja auch zum Beispiel 40 Kilometer weit schießen könnten und damit theoretisch auch russisches Gebiet erreichen könnten, dass das selbstverständlich für die Marschflugkörper auch gilt. Ich möchte noch einen Punkt zu Herrn Hunko sagen. Herr Hunko hat gesagt, es kann keine militärische Lösung geben, es muss eine Verhandlungslösung geben. Damit heißt das im Klartext, dass Sie, Herr Hunko, von der Ukraine erwarten, dass sie sich dem Druck Russlands beugt. Sind Sie der Meinung, dass auch wir Deutsche uns gegebenenfalls diesen Druck Russlands beugen müssten, wenn wir zum Beispiel von Russland im Rahmen der NATO Richtung Baltikum oder so angegriffen und in einen Krieg hineingezogen werden würden, dass wir dann einfach irgendwann sagen, wir geben der Gewalt nach? Ist das die Strategie, die Sie für richtig halten für Kiew?
Herr Hart, wir müssen mit Blick auf die Uhr dann Herrn Hunko jetzt ganz schnell die Gelegenheit geben, da wir nur noch eine knappe Minute haben, diese Frage zu beantworten.
Naja, erstmal ist das Spekulation. Ja? Und das Zweite, was ich gesagt habe, ist, wir brauchen erstmal einen Waffenstillstand, das Schweigen der Waffen. Und dann müssen die Sicherheitsbedenken aller Seiten auch auf den Tisch. Dann wird es Verhandlungen geben. Wie die am Ende aussehen, weiß ich nicht. Aber es gab ja schon Verhandlungen auch vor über einem Jahr. Und da sind ja Umrisse auch schon sozusagen sichtbar geworden. Und in diese Richtung zielt auch meine Aussage.
Geschrieben hat uns Susanne Rother, eine europäische Friedenskonferenz, in der alle Seiten, Westukrainer, Ostukrainer und Russen, ihre Befürchtungen und Forderungen auf den Tisch legen können und gehört werden, muss so schnell wie möglich einberufen werden. Rüdiger Weiß hat uns geschrieben, man muss wohl auf Vermittler setzen wie Modi, Lukaschenko oder Lula. Die USA und China sind wohl eher nicht geeignet, weil sie offensichtlich selbst eine Weltmachtstellung innehaben. Könnte nicht Lukaschenko aus seiner Isolation geholt werden, wenn er erfolgreich vermittelt? Eine WhatsApp hat uns erreicht, die Moral der russischen Truppen weiter zermürben durch moderne Waffen und klare Ansagen deutscher Politiker, die sich direkt gegen ihre Terrormaßnahmen richtet. Wer Zivilisten bewusst tötet, muss mit Waffenlieferungen als Gegenreaktion rechnen. Leider nutzt unsere politische Führung dieses Mittel nur sehr zögerlich und demoralisiert damit die Verbündeten eher als die Aggressoren. Eine WhatsApp von Georg Dregelis. Viel mehr Waffen schicken, auch Kampfjets und weitreichende Raketen. Ukrainische Soldaten viel schneller ausbilden und sehr viel kompetenter machen. Aber natürlich keine Streubomben, schreibt er. Und schließlich die WhatsApp von Angelika Thieme. An alle, die auf weitere Waffenlieferungen setzen, bitte denken Sie daran, dass jede Patrone und jeder Marschflugkörper Menschenleben kostet. Es sind junge Russen und Ukrainer, die getötet und verletzt werden. Jeder Tag im Krieg wird den Hass zwischen zwei benachbarten und auf vielfältige Weise verbundene Völker verstärken. Herr Hart, wenn ich diese Anregung von Frau Thieme an Sie weitergeben darf, ist das so? Wird jede Patrone den Hass und jede Waffenlieferung den Hass und den Zwist und dieses ja, das Verhältnis zwischen Ukraine und Russen weiter verschlechtern?
Ich glaube, es hätte für eine Verbesserung des Verhältnisses zwischen Russland und der Ukraine Möglichkeiten gegeben, wenn man konsequenter auch von russischer Seite diesen Minsk-2-Prozess, also den Friedensprozess nach der Besetzung der Ostukraine, von Teilen der Ostukraine und der Krim durch Russland fortgesetzt hätte. Das hat Russland gezielt nicht gewollt. Wir haben in diesen Verhandlungen erlebt, dass Russland zwar Zusagen gemacht hat, die dann aber hinterher nicht eingehalten wurden. Und das Ergebnis war eben nicht eine neue Vermittlungsbemühung Russlands, sondern dieser Überraschungsangriffskrieg. Noch wenige Tage vor diesem Krieg hat Putin die Regierungschefs und Staatschefs wichtiger westlicher Nationen, amerikanischen Präsidenten, deutschen Bundeskanzler, französischen Staatspräsidenten ins Gesicht belogen, dass er keine Angriffsabsichten hege, obwohl der Verdacht virulent im Raum stand. Ich weiß nicht, inwieweit die Ukrainer mit diesem Menschen, auf diesen Menschen vertrauen sollen, denn eine Friedensvereinbarung muss ja auch ein Stück weit darauf fußen, dass diejenigen, die den Frieden schließen, sich daran halten. Deswegen sehe ich leider, so bitter das ist, keine Möglichkeit auf Frieden mit Russland, solange Putin die Macht hat. Und Putin selbst, glaube ich, hat an diesen Friedensverhandlungen auch kein Interesse. Denn was wäre aus seiner Sicht verbunden mit den Friedensverhandlungen? Dass Russland die Frage beantworten würde, wer ist verantwortlich für diesen Krieg? Und dann wäre es für Russland sehr einfach zu sagen, Putin hat in übermäßiger Inanspruchnahme seiner präsidialen Rechte diesen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen gegen unseren Willen. Putin ist verantwortlich. Wir distanzieren uns von Putin und ihr könnt jetzt das russische Volk nicht für das verantwortlich machen, was Putin gemacht hat. Umgekehrt, wenn Putin die Verhandlungen führt, bestünde für Russland diese Möglichkeit nicht. Deswegen glaube ich, dass Putin selbst weiß, wenn es zu Verhandlungen kommt, wird er nicht mehr gebraucht, dann steht er aus russischer Sicht nur im Wege. Und das macht die Sache so schwierig und so bitter. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass es einen vernünftigen Friedensverhandlungen geben kann, solange nicht die Ukraine eindeutig so in der Vorhand ist, dass Russland nichts anderes übrig bleibt.
Aus Berlin hat uns Herr Müller angerufen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Hallo. Herr Müller, bitteschön.
Ja, ich hatte es Ihren Kollegen schon versucht zu erklären. Meiner Meinung nach, und da schließe ich mich an die Damen und Herren an, die schon auf Ihren Anrufbeantworter gesprochen haben, dass die NATO hier eine ganz wichtige Rolle spielt, um den Krieg zu beenden, ähnlich wie das im Jugoslawienkrieg war. Denn ursprünglich ist die NATO ja da eingeschritten, weil es Verbrechen an der Bevölkerung gab. Genozid stand da im Raum oder wurde ja auch durchgeführt. Und ähnlich ist es ja auch mit Russland, wie sie sich in der Ukraine verhalten. Ich bin aber der Meinung, dass man, bevor man das macht, versucht, die diplomatische Lösung etwas weiter in die Öffentlichkeit zu tragen, indem man beispielsweise in der Schweiz, also auf neutralem Boden, eine Art ständige Friedensverhandlungsdelegation der Ukraine, meinetwegen Frankreich, Großbritannien, USA als Sicherheitsmacht sozusagen dort einberuft und Russland und ihre Verbündeten einlädt, meinetwegen auch China mit dabei, um die Möglichkeit zu geben, möglichst öffentlich zu verhandeln über den Frieden. Wenn Russland sich nicht daran beteiligt, dann ist doch klar, wer den Frieden nicht will. Wenn die Ukraine dort ist und die westlichen Länder, dann müsste man sozusagen nach meinem Dafürhalten 3 Monate Zeit geben, bis die NATO eine Flugverbotszone über der Ukraine einrichtet, um die Offensive vorantreiben zu können. Und wenn nach 3 Monaten wiederum Russland sich nicht, ich sag's jetzt so, geschlagen gegeben hat, dann müsste man mit Waffengewalt die russischen Truppen aus der Ukraine zurückschlagen.
Herr Hunko, Herr Müller, bleiben Sie am Apparat. Darf ich Ihre Anregung an Herrn Hunko weitergeben? Die NATO, Engagement der NATO nach dem Vorbild des Jugoslawienkrieges, wäre das eine Möglichkeit?
Ich kann mir jetzt gar nicht genau vorstellen, was das sein soll. Im Jugoslawienkrieg ist die NATO ja interveniert wegen eines vermeintlichen Völkermordes im Kosovo. Auf diese Argumentation hat sich Putin ja gestützt am 24. Februar letzten Jahres, weil er sagt, es gab einen Völkermord im Donbass. Beides halte ich für sozusagen Legitimationsargumentationen. Aber der Krieg in Jugoslawien hat auch dazu beigetragen, dass Putin gesagt hat, wenn ihr das so macht, machen wir das auch so. Und das ist, glaube ich, keine Lösung.
Kann man, Sabine Adler, eigentlich, ich möchte nur mal aufgreifen, was Jürgen Hart eben gesagt hat, kann man vertrauensvoll mit dem Putin-Regime verhandeln? Kann man sich auf das verlassen, was dann verabredet würde?
Na, die Antwort ist ja zunächst erstmal ganz klar, nein, man kann sich nicht darauf verlassen. Und ich möchte auch gerne aufgreifen, was eine Hörerin, glaube ich, gesagt oder geschrieben hat, nämlich Lukaschenko als Vermittler reinzuholen. Lukaschenko ist Teil des Angriffskrieges. Er ist mitnichten eine neutrale Person. Er gehört mit seinem Engagement an der Seite Putins zu den Kriegstreibern in diesem verbrecherischen Angriffskrieg. Und er ist jemand, der im eigenen Land ja derartig brutal agiert, dass man einfach nur davon ausgehen muss, dass Putin und Lukaschenko auf der anderen Seite des Tisches diejenigen wären, die man also auf gar keinen Fall zu einer Lösung kriegen könnte, bei der sie weitermachen könnten mit dem, was sie bisher tun. Also wirklich für Morden und Quälen von Menschen in besetzten Gebieten verantwortlich zu sein. Ich möchte noch auf einen Aspekt eingehen. Diese Mahnung, dass international bzw. diplomatisch vermittelt werden muss, das unterschlägt immer die Bemühungen, die ohnehin schon stattfinden. Also wir hatten erst Anfang des Monats in Jeddah eine Konferenz mit über 40 Teilnehmerländern. Und da ist ganz klar versucht worden, erstmal abzustecken, wie sind denn eigentlich die Vorstellungen auf ukrainischer Seite. Das Gleiche könnte ich mir vorstellen, müsste geschehen mit der russischen Seite. Man kann also durchaus erstmal getrennt anhören, was die beiden Seiten, was ihnen vorschwebt, was sie wollen, was ihr mögliches Ziel ist, wo ihre roten Linien liegen, und dann sie an einen Tisch bringen. Und da finde ich, da kommt tatsächlich auch die Verhandlungsmethodik der Balkankriege ins Spiel. Wir erinnern uns, es gab die Dayton-Konferenz, es gab lange, lange, eigentlich jahrelange Verhandlungen. Da kann man nur hoffen, dass sie für Russland bzw. die Ukraine nicht so lange dauern, aber dass sich Verhandlungsgruppen zusammenfinden müssen, wo auch immer, das muss nicht die Schweiz sein, um dann eine Lösung zu suchen. Das finde ich auch, das ist überfällig, daran muss gearbeitet werden. Aber öffentlich zu verhandeln, wie es jetzt, ich glaube, Herr Müller war es, gesagt, öffentlich verhandeln muss man nun wirklich nicht. Das sollte erstmal hinter geschlossenen Türen stattfinden, sonst kommt man überhaupt nicht weiter.
Gleich ist eine Hörerin aus Winnenden dran. Vorher noch an Jürgen Hart nochmal die Frage, nochmal die Anregung von Herrn Müller. Inwiefern kann der Jugoslawienkrieg oder was kann man daraus lernen und was könnte man anwenden auf eine mögliche Befriedung des russischen Angriffskrieges?
Also zunächst einmal ist es ja gelungen, in Jugoslawien angesichts der enormen Bürgerkriege, die dort stattgefunden haben, jetzt eine Situation hinzubekommen, wo wir zwar nicht von einem langanhaltenden Friedens- und Freundschaftsprozess zwischen den Staaten reden können, aber wo wir doch davon ausgehen dürfen, dass Menschen dabei nicht mehr zu Tode kommen. Und das ist auch das Verdienst der gesamten Balkan-Aktionen, an denen die Bundeswehr sich ja auch maßgeblich beteiligt hat. Ein Erfolgskapitel des Ausland der Einsatzeinsätze der Bundeswehr, was wir oft vergessen. Im Blick auf die Verhandlungen möchte ich zu Herrn Müller sagen, es hat ja in der Phase zwischen der Besetzung von Krim und Teilen der Ostukraine 2014 und dem Angriffskrieg am 24.02.2022 in der Schweiz sozusagen auf ständiger Basis Verhandlungen gegeben. Im Wochenrhythmus sind hohe Beamte, Staatssekretäre, Minister, auch unter Beteiligung des deutschen Ministers, Bundesministers, zusammengekommen und haben versucht, einen Verhandlungsfrieden zwischen der Ukraine und Russland zu erreichen. Das ist in erster Linie an Russland gescheitert. Das sagen alle, die von diesen Gesprächen berichten. Es ist, glaube ich, doch etwas zu riskant, jetzt darauf zu setzen, dass neuerliche Verhandlungen zum Erfolg führen. Ich glaube, Putin hätte eine Chance, selbst die Initiative zu ergreifen und den Krieg zu enden, indem er erklärt, versucht, gesichtswahrend aus der Nummer herauszukommen, indem er erklärt, der Krieg ist gewonnen, die Kriegsziele sind erreicht, es gibt keine Faschisten in Kiew mehr. Es hat da zwar nie welche gegeben oder zumindest nicht in der Politik, aber sei es drum, wenn diese Legende im russischen Volk geglaubt wird, dann wäre das vielleicht ein Anfang. Es wäre die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht für Putin, noch einigermaßen aus der Nummer rauszukommen. Er müsste das allerdings verbinden mit sichtbaren Aktionen. Also er müsste einen Teil der Truppen oder gar einzelne Gebiete komplett räumen, sich zurückziehen, damit ein solcher Schritt, eine solche Feststellung, der Krieg wird beendet, weil Russland ihn gewonnen hat, dann auch eine Ausgangsbasis sein kann für Verhandlungen. Ich glaube, wir müssten dazu gute Miene machen. Ich glaube, das wäre tatsächlich eine Chance, in Gespräche zu kommen. Aber ohne klare Handlungen Russlands auch am Boden, nicht nur Einstellung und Kampfhandlungen, sondern eben auch ein Rückzug von mindestens Teilen des besetzten Gebietes, glaube ich, kann man das dann nicht als ernsthafte Operation nehmen. Ich setze aber darauf, dass vielleicht so etwas doch möglich sein könnte in den nächsten Wochen und Monaten, wenn Putin in irgendeiner Weise seine Haut retten will.
Frau Rosemarie Martin ist uns aus Winnenden zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Martin.
Ja, guten Morgen.
Bitte schön.
Ja, ich wollte nur sagen, dass ich finde, man könnte die Krim wieder an Russland zurückgeben, weil die ursprünglich ja immer zu Russland gehört hat und von Chruschtschow, der selber Ukrainer war, von einfach der Ukraine geschenkt worden ist. Und wenn man das einfach als, sagen wir, bei Verhandlungen das anerkennt und dann vielleicht auf der Basis dann irgendeinen Waffenstillstand oder halt Friedensverhandlungen anfangen könnte. Mhm. Also das war natürlich, sind da viele jetzt entsetzt, aber ich bin in Jalta mal gewesen, also auf der ich habe mit meinem Mann von Odessa aus eine Flussschifffahrt gemacht, erst nach auf die Krim und dann den ganzen Dnieper bis nach Kiew hinauf.
Ja, Frau Martin, bleiben Sie bitte am Apparat. Wir wollen kurz das aufgreifen, was Sie vorgeschlagen haben. Sabine Adler, irgendwas wird man in die Waagschale legen müssen. Und Frau Martin hat einen konkreten Vorschlag gemacht, nämlich die Krim-Halbinsel. Wäre das eine Möglichkeit, überhaupt erstmal miteinander ins Gespräch zu kommen?
Das, was Frau Martin vorschlägt, ist im Grunde genommen, wäre eine Blaupause für alle anderen Herrscher, Diktatoren, Autokraten, Staatsmänner, sich Land anzueignen, auf das sie es abgesehen haben. Wenn das durchgehen würde, dass man ein Viertel oder ein Fünftel oder ein Sechstel eines Territoriums, was definitiv völkerrechtlich zu einem Land gehört, in dem Fall die Krim zur Ukraine, einfach wegnimmt, besetzt, wegnimmt, Krieg führt, um es sich dann für immer einzuverleiben, dann ist das eine Methode. Dann würde die Weltgemeinschaft sagen, jawohl, also man muss nur hart genug sein und brutal genug und dann funktioniert das schon. Da würde ich auch Frau Martin aus Winningen ganz kurz mal eine Gegenfrage stellen. Wie wäre es denn, wenn zum Beispiel jemand sagen würde, geben Sie doch mal Winningen ab an irgendein anderes Land? Warum sollten sie? Warum sollten sie ihre Stadt abgeben, die zu Deutschland gehört? Warum sollten die Ukrainer die Krim abgeben, die zur Ukraine gehört? Und diese Mär, dass Khrushchev die Ukraine, die Krim Russland geschenkt, beziehungsweise der Ukraine geschenkt hat, so rum, das ist wirklich Fehlinterpretation, eine falsche Erzählung, die ja auch nicht wahrer wird, wenn man sie öfter behandelt. Ich möchte ganz kurz erklären, wie es war. Es war so, dass in der Sowjetunion das Land zentral organisiert und geregelt war und auch regiert wurde, also von Moskau aus. Und auf der Krim hat es permanent Wasserprobleme gegeben, wie sie auch immer noch herrschen. Also hat man dann überlegt, wer ist eigentlich für diese Wasserversorgung verantwortlich, wer könnte das eigentlich machen. Da ist die nächste Hauptstadt Kiew gewesen und deshalb hat Khrushchev seinerzeit als Generalsekretär der KPdSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, entschieden, Kiew, du kümmerst dich jetzt darum. Und so kam es zu der administrativen Zuordnung der Krim zur Ukraine. Das war also mitnichten das Geschenk eines betrunkenen Generalsekretärs, der da nicht wusste, was er tat und einfach ein bisschen freigebig war. Also das dazu. Ich finde, dieser Vorschlag, der klingt so, das ist Appeasement. Das ist ungefähr so, das Krokodil sitzt im Teich und wir schmeißen ihm ein Bröckchen zu, in der Hoffnung, dass es uns nicht frisst. Aber wenn wir dann nur noch da sind, dann wird es uns auch noch fressen. Also das ist eine Methode, die funktioniert nicht.
Frau Martin, Sie sind noch am Telefon. Sollte man das Krokodil füttern?
Ja, also ich meine, bei den Chinesen, also ich habe gerade zwei Kinder, die in Tibet unterwegs sind.
Ihre Familie kommt aber rum.
Ja, die sind, die waren auch als Entwicklungshelfer tätig.
Okay, Sie wollten was sagen zu meiner Frage.
Die Chinesen, die haben das ja schon zu Maos Zeiten immer praktiziert, dass man etwas, was einem gefällt, einfach sich einverleibt. Die hatten dann mit den Chinesen, also unsere Kinder mit den Chinesen, Schwierigkeiten. Mhm.
Ja, die Frage, Frau Martin, die Frage ist ja das, was Sabine Adler formuliert hat. Weckt das nicht den Appetit, wenn man den Leuten Bröckchen hinwirft, die so strukturiert sind wie Putin?
Ja, es ist. Also die Erklärung, warum die Ukraine die Krim zur Ukraine gehört, habe ich jetzt verstanden. Und ich wollte sowieso nicht irgendwie politisieren, sondern so die Geschichte wusste ich ja nicht. Mhm. So im Detail habe ich einmal erfahren und stimmt ja irgendwie, aber jedenfalls nicht so, wie ich dachte.
Frau Martin, wir einigen uns darauf, Winnenden bleibt in Deutschland und in Baden-Württemberg. Und ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Und die Frage an André Hunko, ja, es liegt jetzt konkret, also Frau Martin hat einen konkreten Vorschlag gemacht und es wird der Moment kommen, wo man irgendetwas auf den Tisch wird legen müssen. Was denn und wie denn?
Also ich denke, ich habe immer gesagt, die Lösung für die Krim ist das Saarland, die Lösung für die Ukraine ist Österreich und für den Donbass die Minsker Verhandlungen. Ich denke, es müsste auf der Krim müsste es eine Vereinbarung geben, wo es sozusagen mit internationalen Beobachtern nochmal eine Abstimmung gibt, so wie das im Saarland war. Und das müssten dann beide Seiten akzeptieren. Man müsste aber die Krim wirklich differenzieren vom Donbass oder den jetzt dort besetzten Gebieten, weil es stimmt natürlich schon, dass die Krim historisch eher russisch orientiert war. Und auch wenn das wegen Wasser war, das war ja auch, was Chruschtschow gemacht hat, sehr schwierig. Und die Eroberung der Krim ist aus zwei Gründen meines Erachtens höchst abenteuerlich. Zum einen, also die Rückeroberung. Zum einen ist es, ich sag mal, es gibt ein vitales Sicherheitsinteresse Russlands dort wegen der Schwarzmeerflotte. Und zweitens wird das nur, ja, aber das, da kann man drüber lachen.
Aber Hunko, das hat doch der, das hat doch gut
investiert. Da kann man drüber lachen. Kann Herr Hunko gerade den Gedanken noch zu Ende bringen und dann ist Herr Hartmann.
Das Zweite ist, es wird auch nur gegen den Widerstand eines erheblichen Teils, wahrscheinlich einer großen Mehrheit der Menschen dort sozusagen rückeroberbar sein für die Ukraine.
Okay, Herr Hart.
Also Putin hatte ja eigentlich eine Situation vorgefunden 2014, bevor er diese Besetzung der Krim vorgenommen hat, die für Russland sehr komfortabel war. Russland durfte, ich glaube auf 99 Jahre, also auf jeden Fall auf eine Zeit lange, die lange über unsere
nicht ganz so lange
hinausgeht, auf jeden Fall für einen langen Zeitraum dieses Sonderrecht in Anspruch nehmen, die eigenen Truppen nicht nur dort zu stationieren, also die Flotte, sondern eben auch zu versorgen, ungehindert Zugang zu bekommen und so fort. Putin hat mit dieser Besetzung der Krim und insbesondere mit dem Angriffskrieg natürlich eine Situation erzeugt, in der Ukraine niemand mehr bereit sein kann, freiwillig ein solches Zugeständnis an Russland jemals zu machen. Und Putin hat die strategische Position Russlands durch die Besetzung 2014 und durch den Angriffskrieg 2022 selbst in fahrlässigster Weise gefährdet. Im Grunde müsste man ihn wegen Hochverrats in Moskau vor Gericht stellen. Vielleicht passiert das auch eines Tages. Aber er hat den russischen Interessen in einer Art und Weise geschadet wie kein russischer Führer zuvor. Und das ist etwas, was auf den Tisch muss. Und wenn es uns gelingt, dass die russische Öffentlichkeit das begreift und versteht, dann kommen wir den Frieden näher und nicht dadurch, dass wir Zugeständnisse machen.
Sabine Adler, André
Hunko,
bitte.
Ich würde gerne auch einmal kurz anhaken, ganz kurz einhaken, nämlich das Sicherheitsinteresse Russlands an der Krim. Das kann man nun wirklich ganz genauso exakt auch für die Ukraine sagen. Natürlich ist die Ukraine so lange hochgefährdet, wie russische Truppen auf der Krim stehen. Also dieses Argument gilt leider nicht.
Ein anderes, das André Hunko bemüht hat, er hat gesagt, dass die Krim eigentlich kulturell stärker nach Russland orientiert sei.
Auch das ist ganz schwierig, denn es ist ja so gewesen, dass seit 1991 russische Bürgerinnen und Bürger ganz frei und in großer Zahl übrigens auch Gebrauch gemacht haben davon, dass sie Urlaub auf der Krim machen konnten. Niemand hat sie daran gehindert. Niemand hat sie daran gehindert, Immobilien zu erwerben und so weiter und so weiter. Das heißt also, bis 2013 hat es wunderbar funktioniert, dass die Krim ukrainisches Gebiet war, das offen war für Besucher, natürlich auch aus Russland wie auch aus anderen Ländern, aber eben auch vor allem aus Russland. Und erst die Annexion der Krim hat daraus gemacht, dass das alles für die Ukraine jetzt nicht mehr möglich ist, dass man sein Leben als Ukrainer riskiert, wenn man eine kritische, Moskau-kritische Haltung auf der Krim äußert, dann wandert man eben auch in ein Foltergefängnis, so wie in anderen besetzten Gebieten, die Russland im Osten der Ukraine unterhält.
Herr Hunko, dazu?
Naja, man muss halt auch sehen, dass vor der Einverleibung der Krim oder vor dieser Abstimmung, die es dann gegeben hat und dem Anschluss an Russland, dass es davor ja auch diesen Umsturz in Kiew gegeben hat. Und das war eine Reaktion nicht nur von Moskau aus, sondern auch der Bevölkerung auf der Krim und auch teilweise im Donbass. Es hat eben im Februar 2014 einen Putsch gegeben gegen Janukowitsch und dagegen sozusagen gab es Gegenreaktionen innerhalb der Ukraine.
Das ist wirklich Putin-Lesart.
Ja, das ist echt Kreml-Original.
Also das ist Putins Wortlaut.
Dagegen, aber es ist nun mal eindeutig.
Olena hat uns aus Berlin geschrieben. Im Namen meines Cousins danke ich herzlich für die Waffenlieferungen an die Ukraine. Er als freiwilliger IT-Spezialist von Beruf verteidigt jetzt die Ukraine um Bachmut. Meiner Meinung nach würde es ohne die Waffenlieferung der Verbündeten keine Ukraine mehr geben. Es ist umso wichtiger, weiterhin die ukrainische Verteidigung zu unterstützen, weil in diesem Krieg derjenige gewinnt, der länger aushalten kann, schreibt uns Olena aus Berlin. Vor den Nachrichten waren wir stehen geblieben. Herr Hunko, Sie sprachen von einem Putsch mit Blick auf die Jahre 2013, 2014. Ich schlage jetzt vor, dass Sie diese, Ihre Sicht noch einmal wiederholen dürfen und dann reagieren Herr Hart und Frau Adler darauf. Bitte schön.
Naja, wir hatten die Maidan-Proteste damals, nachdem Janukowitsch, der gewählte Präsident der Ukraine, das Abkommen mit der EU nicht unterzeichnet hatte. Und es gab am 21. und 22. Februar 2014 dann in der Nacht gab es einen Umsturz in Kiew. Janukowitsch musste fliehen und ein Übergangspräsident Turchinow wurde eingesetzt. Das war eindeutig gegen Artikel 111 der ukrainischen Verfassung. Und dieser Übergangspräsident Turchinow, der hat im April dann auch den Militäreinsatz gegen die abtrünnigen Proteste damals noch im Donbass eingesetzt. Und was dann auf der Krim passiert ist, war eine Reaktion darauf. Das heißt ja nicht, dass ich die richtig finde, die Reaktion. Aber es war eine Reaktion. Man kann den Kontext dort nicht außer Acht lassen.
Sabine Adler.
Also ich möchte etwas richtigstellen. Das Parlament hat einen Übergangspräsidenten gewählt. Es wurde eine neue Wahl des Parlaments sehr, sehr kurzfristig, nämlich schon im Mai, anberaumt. Und die Präsidentschaftswahl erfolgte im gleichen Jahr. Die Lesart, dass das Ganze ein Putsch war, ist Moskauer, ist Putin-Lesart. Es waren Massenproteste, die sich dagegen richteten, dass der damalige ukrainische Präsident Janukowitsch das Assoziierungsabkommen nicht unterschrieben hat, das eigentlich die Ukraine in Richtung EU bewegen sollte. Und jetzt davon, von einem Putsch zu sprechen, Herr Hunko weiß vermutlich selber vielleicht sehr, sehr viel besser, als er jetzt zugibt, dass die Unruhen in der Ostukraine bzw. auf der Krim, die Besetzung des dortigen Parlaments von Russland über einen hybriden Krieg initiiert worden sind und es dann zu einem wirklich heißen Krieg gekommen ist. Also das nur mal zur Klarstellung.
Herr Hunko, warum haben Sie so viel Nachsicht mit der russischen Seite?
Das hat mit Nachsicht nicht so viel zu tun, aber die Ukraine war immer zerrissen, auch 2013, 2014 in der Orientierung auf Russland, im Südosten des Landes, auf der Krim, im Donbass vor allen Dingen, auch in Odessa teilweise und im Westen in die EU. Und die damalige Politik hat das Land polarisiert. Und es ist richtig, dass Russland dann auch sozusagen, was Sie als hybriden Krieg bezeichnen, dort Einfluss genommen hat. Allerdings gab es auch ein innerukrainisches Element. Die Menschen im Südosten der Ukraine haben auf Massendemonstrationen, nicht nur von Putin organisiert, sondern selbst auch auf der Krim, gegen diesen Umsturz in Kiew 2014 protestiert. Und das ist die Grundlage dafür, dass es dass die Krim letztlich auch nach Russland gegangen ist und im Donbass jetzt diese Situation ist, wie sie ist.
Herr Hart, Sie hatten ganz kurz, Sie hatten vor den Nachrichten hatten Sie kurz eingeworfen, das ist ja die Position der AfD. Diese Position ist ja offenbar sehr zustimmungsfähig in Deutschland, wenn man sich die Umfrageergebnisse anguckt. Jetzt weniger die der Linken, aber die der AfD. Wieso ist das so?
Bei der AfD und Weiß ich es nicht. Vielleicht wird sie auch dafür bezahlt. Dafür habe ich keine Beweise, aber das halte ich durchaus für möglich. Bei den Linken glaube ich, dass es da ganz viele gibt, die einfach eine romantische Vorstellung haben, dass doch Frieden mit Russland und Aussöhnung mit Russland möglich sein kann, selbst wenn in Russland Dinge geschehen, die absolut unakzeptabel sind. Herr Hunko hat gesagt, die Ukraine war zerrissen. Die Ukraine war eine junge Demokratie, die ihre Kämpfe hatte, wo es entsprechende unterschiedliche politische Lager gab. Wenn Putin durch seinen Angriffskrieg etwas in der Ukraine erreicht hat, dann, dass dieses Land geschlossen hinter seinem Präsidenten steht und dass im Grunde sozusagen eine zweite Wiedergeburt dieser Nation durch diesen Druck von außen, durch diesen Angriff von außen erfolgt ist. Ich glaube, die Motivation für Putin, die Ukraine anzugreifen, die Krim zu besetzen, das Land ständig in einem Kampf gegen Russland zu halten, eben auch im Osten der Ukraine, hat schlicht und einfach das Ziel zu verhindern, dass auch die Ukraine sich anders orientiert, als Putin das sich wünscht. Putin hat gedacht, er würde als Führer Russlands das Land Russland in eine Richtung entwickeln, die attraktiv ist, politisch und wirtschaftlich attraktiv ist für andere um ihn herum. Und er stellt heute fest, dass niemand mehr, kein einziges Land des ehemaligen Ostblocks, der ehemaligen Sowjetunion, möchte so leben wie Moskau, wie Putin das vorgibt. Und das ist die große Frustration und Enttäuschung und den Versuch, die Ukraine quasi zwangsweise bei der Stange zu halten, so wie das ja mit Weißrussland auch versucht wird und mit dem Druck auf Georgien und mit der Intervention, die ständig in Moldau stattgefunden hat. Das ist die eigentliche Motivation, weil er genau weiß, wenn um Russland herum alle anderen sich anders orientieren, als er sich das vorstellt, wird früher oder später dieser Reform- und Veränderungswille auch an seine Tür in Moskau, an den Kreml klopfen. Und dann ist es zu Ende mit dieser korrupten, kleptokratischen Herrschaftselite um Putin herum. Und das, was wir jetzt erleben, ist vielleicht der letzte Kampf dieser Elite. Aber am Ende des Tages wird das russische Volk einen Weg finden, einen gedeihlichen Weg im 21. Jahrhundert zu bestreiten, der das Land voranbringt und nicht zurückwirft, so wie das jetzt der Fall ist.
Herr Hart, Sie haben Georgien erwähnt. Darauf verweist auch eine Schreiberin oder ein Schreiber einer WhatsApp. Ich möchte auf die Annexion in Georgien hinweisen. Mit diesem Regime, gemeint ist das in Moskau, sind Verhandlungen auf Augenhöhe nicht möglich. Die Ziele des Kremls sind klar abgesteckt und lassen eine freie, unabhängige Ukraine nicht zu. Und bitte vergessen Sie Butscha nicht. Das Geschehen dort in Russland und in der Ukraine schaut sich besonders intensiv unsere Hörerin Frau Vielhaber an, die uns jetzt zugeschaltet ist. Denn ich habe so viel mitbekommen, Sie verfügen über russische und ukrainische Wurzeln.
Ja, guten Tag.
Guten Hallo. Tag, bitteschön.
Ich bin in Moskau geboren und aufgewachsen und lebe mittlerweile seit über 30 Jahren in Deutschland. Meine Großeltern mütterlicherseits kommen aber beide aus der Ukraine. Mein Großvater aus Mariupol und meine Großmutter aus Dnipro. Und wahrscheinlich der 24. Februar letzten Jahres war der erste Tag oder der einzige Tag in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Gott sei Dank erleben Sie das nicht mehr. Mhm. Ich wundere mich immer wieder, wie naiv sehr viele Menschen hier in Europa sind, zu glauben, dass Verhandlungen und irgendwelche Vereinbarungen, Friedensverhandlungen in irgendeiner Form mit dem heutigen Russland und dieser heutigen Regierung überhaupt möglich sind. Und wie lange man die Zeichen ignorieren konnte, die sehr offensichtlich waren. Also meine Mutter lebt noch in Moskau und ich bin da vor diesem Krieg auch mehrmals im Jahr regelmäßig gewesen. Man hat das am Schritt und Tritt gesehen. Also überall in den öffentlichen Verkehrsmitteln, Slogans, Plakate, Geschichten über, Zitat, besondere historische Rolle des russischen Volkes. Die Kinder meiner Freunde, meiner ehemaligen Klassenkameraden, Grundschulkinder, die jeden Morgen da aufgereiht werden und Hymne singen müssen und dem großen Führer danken. Also Rhetorik wie in Deutschland der 30er Jahre. Es wundert mich, dass das so ignoriert wurde über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Das ist ja nicht seit 2014 erst so, sondern das war ja auch schon vorher der Fall. Und ich hoffe sehr, für mich stellt sich die Frage nicht nur, wie man diesen Krieg überhaupt beendet, wobei ich leider ich lasse mich sehr gerne des Besseren belehren, aber ich glaube nicht, dass Friedensverhandlungen möglich sind mit dieser Regierung. Russland hat Demokratie nie gelebt. Irgendwie müssen wir ja auch sicherstellen, dass nach diesem Krieg dieser Frieden erhalten bleibt und Frieden in Europa erhalten bleibt. Wenn man ein Land hat, wo Leibeigenschaft erst 1861 abgeschafft wurde und einigermaßen demokratisches System nur 8 Monate zwischen der Februar- und Oktoberrevolution 1917 existiert hat, da stellt sich für mich die Frage, wie geht man überhaupt mit dem Russland nach diesem Krieg um?
Mhm. Frau Fileber, ich möchte die Frage an Herrn Hunko weitergeben. Nochmal zusammenzählen. Sie hat gesagt, im Westen sind viele viel zu lange zu naiv gewesen. Sie sagt, verweist darauf, dass es überhaupt gar keine demokratische Tradition in Russland ist. Wir haben eben gehört, man kann sich auf das Putin-Regime in keiner Weise irgendwie verlassen. Tja, wie kommt man da zu einer diplomatischen Lösung?
Ja, ich bestreite überhaupt nicht, dass Russland autoritärer geworden ist in den letzten Jahren. Nach meiner Auffassung ist das aber sozusagen begünstigt eine Konfrontationspolitik, die ich schon länger sehe, diese Entwicklung. Das fängt an mit der NATO-Osterweiterung und ist sozusagen die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, das wurde ja von verschiedenen Präsidenten übrigens auch gesagt, eine rote Linie für Russland. Und je mehr wir uns in diese Konfrontation hineinziehen lassen, desto autoritärer wird es. Es wurde eben gesagt, dass sehr viel Vertrauen zerstört worden ist. Zum Beispiel, dass Putin gesagt hatte, wird am 24. Februar nicht angreifen, hat angegriffen. Dieses hat aber angegriffen. Dieses Vertrauen ist aber auf beiden Seiten zerstört worden. Etwa durch die Nichtumsetzung der Minsk-II-Verhandlungen von ukrainischer Seite. Man muss anfangen, wir sind in einer Situation, wo man anfangen muss, mit elementarsten kleinen vertrauensbildenden Maßnahmen. Anders kommt man meines Erachtens aus der Situation nicht heraus.
Herr Hart?
Ich fürchte, Herr Hunko, dass dieser sicherlich gut gemeinte Ansatz von Putin dazu genutzt werden würde, so wie er die Zeit zwischen 2014 und 2022 genutzt hat, sich besser vorzubereiten auf solche militärischen Aggressionen. Wir haben während der Verhandlungen über eine Friedenslösung im Normandie-Format für den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gleichzeitig erlebt, dass anders als die Ukraine das getan hat, Russland massiv aufgerüstet hat, dass Truppen in der Westgruppe zusammengezogen wurden, dass Manöveroperationen durchgeführt wurden. Wenn wir jetzt einen Waffenstillstand oder gar eine lange Verhandlungsfriedenspause haben, fürchte ich, dass Russland die Chance, dass Putin, ich sage ausdrücklich Putin, weil ich nicht glaube, dass Russland insgesamt so etwas will, aber dass Putin die Zeit nutzen wird, um sich entsprechend doch besser zu rüsten, als er das bisher getan hat, und dann zu einem späteren Zeitpunkt die Ziele militärisch durchzusetzen. Deswegen muss mit einem Frieden einhergehen eine massive Reduzierung der Streitkräfte, die sich dort gegenüberstehen, eine Reihe von friedensbildenden Maßnahmen, von Sicherheitsgarantien. Und dafür bedarf es Vertrauen, und dieses Vertrauen hat weder die Ukraine noch das ukrainische Volk noch die westliche Welt in Putin. Deswegen glaube ich, es wird Verhandlungen geben, wenn Russland selbst den Stöpsel aus der Flasche zieht und sich dieses Diktators Putin auf die eine oder andere Weise entledigt, um das Ansehen Russlands in der Welt zu retten.
Stichwort, Frau Adler, der Hörer Georg Rosbach hat uns eine WhatsApp geschrieben und schließt seine WhatsApp mit dem Satz: Der größte Verlierer dieses Krieges ist Russland selbst. Nach Ihrer Beobachtung, wie weit sind die Menschen im Land davon entfernt, das zu verstehen?
Ich glaube, sie sind sehr weit davon entfernt, denn das, was wir beobachten jetzt, ist, dass sich ja nicht nur wegen dieser martialischen Gesetze, die jeden Protest, jede Widerspruchsäußerung wirklich schwer bestrafen mit mehreren Jahren Haft und so weiter. Nicht nur wegen dieser martialischen Proteste gibt es den Rückhalt oder eine scheinbare Ruhe in Bezug auf den Krieg, den Putin angezettelt hat, sondern es verbreitet sich immer mehr die Auffassung, dass ein verlorener Krieg noch viel schlimmer ist, als einen Krieg zu führen. Das heißt also, es braucht also eine Bevölkerung, die russische Bevölkerung entfernt sich gerade immer weiter davon, jetzt tatsächlich den Krieg schnell zu beenden, auch auf die Gefahr, dass Russland dann als Verlierer dasteht. Das möchte man auf gar keinen Fall. Weil dahinter die ganz große Angst steht, was macht man mit Verlierern? Wie müssen sich Verlierer verhalten? Verlierern werden Auflagen gemacht. Sie müssen bestimmte Verbote einhalten. Zum Beispiel darf das Land sich möglicherweise dann nicht mehr in dem Maße bewaffnen, wie es das vorher war. Es muss eine Aufarbeitung von Schuld stattfinden. Es könnten sehr viele Menschen reingezogen werden, in dieses schuldig gesprochen zu werden. Also es könnten viel mehr Menschen zur Verantwortung gezogen werden, die jetzt noch sagen, wir haben mit diesem Krieg nichts zu tun. Denn natürlich haben mit diesem Krieg, der ja wirklich große Lebensbereiche von Russland erfasst, sehr, sehr viele Millionen Menschen zu tun. Also man hat große Angst davor, dass man als Verlierer zur Verantwortung gezogen wird. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz spezielle Aufgabe, die zum Beispiel bei Friedensverhandlungen auch beobachtet werden muss, beziehungsweise auch beachtet werden muss, dass man sagt, also dieses Russland muss ja auch eingehegt werden. Es muss ja ganz klar verhindert werden, dass es zu dem kommt, was 2014 passiert ist, nämlich dass das Minsker Abkommen geschlossen wurde und Russland im Grunde genommen dieses Abkommen eigentlich nur als eine Pause benutzt hat, um sich weiter größer aufzurüsten und in größerem Maßstab anzugreifen. Also das muss man, glaube ich, mit im Blick behalten. Ich möchte auf eine Geschichte noch eingehen. Wenn Frau Vierhaber von der Naivität der Menschen in Europa spricht, dann finde ich, war die Antwort von Herrn Hunko ein gutes Beispiel. Da als verantwortlich für die autoritäre Entwicklung Russlands im Westen zu machen, das ist genau die Schuldumkehr, die Putin die ganze Zeit betreibt und die nun auch noch selbst auf sich zu nehmen. Wir als Westen nehmen die Schuld auf uns, dass Russland autoritärer geworden ist. Also da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Herr Putin, die Propaganda hat gewirkt.
Herr Hunko, hat sie bei Ihnen gewirkt?
Naja, ich meine, diese Entwicklung wurde ja prognostiziert. Ich denke etwa an George Kennan in der Debatte, als 1997, 98 die NATO-Osterweiterung in den USA debattiert worden ist. George Kennan war Botschafter in Moskau. Er hat gesagt, wenn wir diesen Weg einschlagen, der NATO-Osterweiterung in Richtung Russland, dann wird in Russland wird es die chauvinistischen, die antidemokratischen, die autoritären Tendenzen stärken. Und leider ist genau das eingetreten. Also es ist ja nicht nur so, dass ich das jetzt rückwirkend sage, sondern es wurde in der Debatte damals schon, auch in den USA, von Kritikern der NATO-Osterweiterung genauso prognostiziert, wie es gekommen ist.
Also weil man befürchtet hat, dass diese Entwicklung so kommt, setzt man alle internationalen Verträge zum Beispiel wie die Charta von Paris außer Kraft und sagt, Russland könnte ja eventuell, also lassen wir das mal lieber.
Herr Hunko, dann hätten wir ja sagen müssen, die baltischen Staaten sind eben leider Russland ausgeliefert. Sie haben nicht das Recht, wie andere Völker auch, sich einem Bündnis wie der Europäischen Union oder der NATO anzuschließen. Dann wäre das Baltikum heute russisch besetzt.
Es gab 1990 mit der Charta von Paris, gab es Perspektiven für ein gemeinsames europäisches Sicherheitssystem. Und stattdessen ist sozusagen die NATO-Osterweiterung dann der
Was
Weg
ist denn aus der NATO-Russland-Grundakte
geworden? Sie interpretieren die Charta von Paris. Herr Hunko, Sie interpretieren die Charta von Paris zu einem ganz anderen Abkommen, als dass es das tatsächlich war. Die Charta von Paris hat das Selbstbestimmungsrecht der osteuropäischen Länder festgeschrieben. Also machen Sie nicht irgendein anderes Abkommen bitte daraus.
Nein, Russland selbst hat dieses Recht, das Bündnisrecht, ja.
Nach 1990, in den 90er Jahren, war die Perspektive eines gemeinsamen europäischen Sicherheitssystem.
Herr Hunko,
mein Vorschlag, ich hole jetzt kurz nochmal Frau Vielhaber, die uns noch zugeschaltet ist, zurück in die Sendung. Frau Vielhaber, wir haben jetzt unterschiedliche Herangehensweisen diskutiert. Also eine militärische Lösung oder, Herr Hunko schlug vor, diplomatische Tippelschritte zunächst mal, also versuchen, irgendwie einen Friedensprozess, einen diplomatischen, auf den Weg zu setzen. Welchen Weg mit Ihrer Kenntnis des Landes und der Geschichte halten Sie für den richtigeren?
Also ich sehe persönlich überhaupt keinen diplomatischen Weg mit der heutigen Regierung. Putin ist leider sehr klug. Das ist ein Verbrecher, aber ein kluger Verbrecher, die normalerweise noch gefährlicher sind. Und ich sehe tatsächlich, dass die Propaganda auch hier im Westen wirkt. Nicht nur an den ehemaligen Sowjetbürgern vielen, sondern auch an den europäischen Bürgern. Ich sehe da keine politische Lösung des Konflikts momentan möglich.
Herr Hunko, der
CDU. Es wird gespielt mit den Ängsten und mit der russischen Mentalität. Russisches Volk sieht sich gerne als Befreier, erst vom Zarismus, dann von Faschismus, dann von Kommunismus auch und jetzt auch noch Befreier der Ukraine oder anderen Länder, die früher zur Sowjetunion gehörten.
Nur, Frau Fili, aber Russland wird immer da bleiben, wo es ist. Das heißt, auch nach Putin, es wird ja immer ein Nachbar der Europäer bleiben. Das heißt, man wird, genau, in irgendeiner Weise wird man miteinander auskommen müssen. Die Frage, genau, ist jetzt, wie und unter welchen Voraussetzungen?
Dazu könnte ich was sagen.
Herr Hart, bitte.
Ja, also Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht der Frau Fehlhaber das Wort abschneiden, aber ich glaube, das Angebot an Russland ist ganz klar. Integration in die wohlstandsorientierte, freiheitliche westliche Wirtschaftsordnung. Das setzt allerdings voraus, dass in einem Land wie Russland nicht Einzelne, nämlich der Präsident und sein Gefolge, für sich in Anspruch nehmen, Recht brechen zu können, sich bereichern zu können an Staatsunternehmen, Milliardär zu werden, obwohl man ja nur im Staatsdienst tätig ist. Und genau das ist das Problem, dass alle Perspektiven für Russland zu einem stabilen, wichtigen, nachhaltigen Partner in der Welt zu werden und davon zu profitieren von der europäischen Integration, dadurch zunichte gemacht werden, dass die jetzige politische Führung dann befürchten müsste, ihre Freunde, ihre Vorrechte aufgeben zu müssen und genau deshalb das nicht will. Und deswegen, glaube ich, wird das russische Volk sich eines Tages entscheiden müssen, ob sie eine andere politische Führung wollen, die eben nicht in die eigene Tasche wirtschaftet, sondern die Interessen des Volkes in den Mittelpunkt stellt, was Putin eindeutig nicht tut.
Herr Hunko, der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat das mal so formuliert, jetzt bezogen auf den Angriffskrieg der Russen. Russland muss verlieren lernen. Muss es das?
Na, das kann man sich wünschen, aber ich fürchte, das wird militärisch eine Illusion bleiben. Wir werden mit diesem Weg und mit solchen Sprüchen, sag ich mal, immer weiter in die Eskalation geraten. Und zur Frage jetzt, was Herr Hart gesagt hat, die Welt ändert sich. Es ist nicht mehr nur der Westen, der attraktiv ist. Wir gehen auf eine multipolare Welt hin und deswegen gibt es auch für Russland letztlich mehr Optionen. Ich würde mir ein europäisches Sicherheitssystem wünschen, aber es ist nicht mehr nur der Westen, der sozusagen wohlstandsorientiert ist, wo Russland sich sozusagen letztlich anschließen muss.
Sondern?
Herr Hunko, ganz kurz dazu. Glauben Sie, dass Putin durch das, was er getan hat, die Optionen Russlands, sich neu zu orientieren im 21. Jahrhundert, erhöht hat? Ich glaube, er hat genau das Gegenteil erreicht.
Ich halte das für falsch, was gemacht wurde. Gleichwohl sehe ich, dass die Welt eben sich verändert, multipolarer wird und dass ein Großteil der Welt nicht die Auffassung des Westens annimmt, jedenfalls nicht in diesen Krieg hineinziehen lässt durch Waffenlieferungen oder Sanktionen. Das ist im Wesentlichen eine Entscheidung der westlichen Staaten.
Sabine Adler dazu.
Also ich glaube, dass diese Notwendigkeit, dass man sich dieses Regime Putin anschaut, doch wirklich nicht geringer geworden ist. Wir müssen uns klar machen, dass dieses Regime, dass dieses Land, dass übrigens dieses Regime kann auch durch eine andere Führungsfigur von Putin einfach nur ersetzt werden und dann geht das so weiter, dass dieses Regime, wenn es sich nicht ändert, auf Dauer kreuzgefährlich ist für Europa, aber auch für andere Länder ringsherum.
Wir haben viele verschiedene Optionen jetzt diskutiert in dieser Sendung. Ich möchte mich herzlich bedanken für diese Diskussion bei unseren Hörerinnen und Hörern und bei unseren Gästen, bei Jürgen Hart von der CDU, bei André Hunko von der Partei Die Linke und unserer Kollegin Sabine Adler vom Deutschlandfunk. Musik